Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute,
Moderatorin Marie Lang.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus.
Marie Lang ist Moderatorin, Podcasterin, Journalistin und nach eigenen Angaben eine ewige Hinterfragerin. Zu hinterfragen sind viele alte Stereotypen von Mann und Frau. Typische Frauenfragen rund um die Themen Kindererziehung, Altern und die Wahl des Modedesigners stellt sie deshalb in Österreichs bestem feministischen Podcast prominenten Männern. Gendern ist aber für sie ein Baustein auf dem Weg zu einem gleichberechtigten Frauenbild. Sportbild und auch Sportaktuell sind zwei ORF-Fernsehformate, die Mari Lang moderiert. Fasziniert ist sie aber von Anfang an von dem Medium Radio. Das Szenario des Fürbittenlesens in der Kirche als Jugendliche lässt sie erstmals erkennen, wie wohl sie sich fühlt. In der ersten Reihe vor Publikum. Ad absurdum führt sich der Wunsch der ersten Reihe allerdings als Frau in der katholischen Kirche, weshalb sie dieser den Rücken kehrt. Verkehrt sind die patriarchalen Strukturen nicht nur in der Kirche, sondern auch in unserer Gesellschaft. Bereitschaft für Frauenrechte einzutreten, zeigt Mari immer. Schlimmer das Image des Feminismus. Mit Humorismus und Optimismus geht Mari der Ungerechtigkeit an den Kragen. Wann ihr der Kragen auch mal platzt, erfahren wir vielleicht in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du hast zwischendurch mal aufgezeigt oder war das so ein Aufzeigen? Ich will was sagen.
Ja, weil du hast gesagt, moderiert Sportbild und Sportaktuell und hast aber kein Hat, keine Vergangenheitsform verwendet. Und ich bin ja schon seit 2 Jahren nicht mehr im Fernsehen tätig, sondern wieder beim Radio, bei Ö1.
Ja, das war so ein bisschen das Wortspiel, hat Mari Lang moderiert.
Aha,
das war das. Das war das Wortspiel. Aber gut, dass du es klargestellt hast, unbedingt. Danke dafür. Und wir starten jetzt in die schöne Seite des Lebens und starten mit der schönen Seite des Lebens und sprechen darüber. Ich habe ein sehr aktuelles Interview von dir gehört und da sagst du, du bist zum Großen und Ganzen momentan, die Tagesverfassung weicht manchmal auch ab, aber im Großen und Ganzen so frei und reich, wobei das nicht auf monetär bezogen war, wie schon lange nicht mehr. Du nickst jetzt. Warum?
Ja, weil ich vor 2 bis 3 Jahren circa mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt habe und beschlossen habe, mich von allen Konventionen und von allem, wo ich geglaubt habe, dass ich sein muss, um irgendwie in dieser Gesellschaft bestehen zu können und um geliebt zu werden, losgesagt habe. Mhm. Und das schafft natürlich eine große Freiheit. Mhm. Und das erfordert aber auch großen Mut und ich hatte lange sehr, sehr große Angst davor. Und ich kann aber jetzt eben nur resümieren, es zahlt sich aus, was jetzt nicht heißt, dass ich wie ein Sonnenschein durch meine Tage laufe. Also heute ist auch so ein Tag, wo ich, du hast mich am Anfang gefragt, wie geht's dir? Und ich war so, jo, eh. Typisch österreichische Antwort für, wie geht's dir? Die Tage gibt's natürlich auch immer wieder, aber so insgesamt kann ich tatsächlich sagen, ich war noch nie so frei und so sehr ich wie jetzt gerade.
Gab's da ein Moment, war das ein Prozess wahrscheinlich? Wie bist du zu dem Punkt gekommen? Weil dieses Geliebtwerden, sich vielleicht anzupassen der Gesellschaft, dazu tendieren wir ja leider dann oft. Weil es ist schon ein schwerer Weg, auch dann zu sich selbst und manchmal auch Nein zu den anderen zu sagen.
Das stimmt, ja. Also es war tatsächlich ein Prozess und kein punktuelles Ereignis, das dazu geführt hat, zu diversen Entscheidungen. Also vielleicht, damit die Menschen wissen, wovon ich rede, welche Entscheidungen habe ich getroffen. Es passt ganz gut zu meinem Einwurf am Anfang. Also ich war ja 7 Jahre lang Moderatorin im Sport, im ORF, wo ich mehr oder weniger reingestolpert bin und dort nie sein wollte. Also ich habe ja vorher eine Fernsehsendung gehabt, eine eigene Reportagesendung, die hieß Mein Leben, die Reportage mit Mari Lang. Das war mein Traumjob. Dann bin ich aber Mutter geworden und dann war der Job weg und eigentlich auch mein bisheriges Leben irgendwie weg. Und dann habe ich als Überbrückung, so dachte ich mir das damals, für 8 Monate Karenzvertretung die Sportnachrichten zugesagt zu moderieren. Und aus diesen 8 Monaten wurden dann 7 Jahre, wo eben ich keine Energie und auch keine Ressourcen hatte, irgendwie was anderes zu finden oder ja, mich da raus zu manövrieren. Also das habe ich beendet vor circa 2 Jahren, weil ich gemerkt habe, also das ist zwar ein Job, wo man in der Gesellschaft Status hat und Anerkennung und ganz viele sagen, wow, das dürfen ja in Österreich in der Form nur rund 5 Menschen machen. Mhm. Wie kannst du denn diesen Job nicht machen wollen? Mhm. Du bist im Fernsehen, du bist wer, du wirst erkannt, du verdienst gut, so. Und ich habe einfach gemerkt, es ist so wie eine Sumpfpflanze, die du in der Wüste aussetzt, die verkümmert irgendwann. Und genauso habe ich mich gefühlt. Und es hat eh lang gedauert. Also 7 Jahre hat eh lang gedauert, bis ich mich wirklich gefühlt habe wie, okay, jetzt gibt es kein Wasser mehr, jetzt kann ich nicht mehr weiter tun. Und dann habe ich aber auch ziemlich zeitgleich, zeitnah eine 17-jährige Beziehung beendet, also von dem Vater meiner Kinder. Habe mich scheiden lassen. Das ist, Menschen, die Kinder haben, wissen, das ist keine leichte Entscheidung, weil meine Kinder waren damals noch recht klein, also so Volksschulalter beide. Und eigentlich habe ich lauter Dinge gemacht, wo ich gelernt habe im Aufwachsen, das bedeutet Scheitern. Also wenn du den super bezahlten, den wichtigen, boah, jetzt hast du es geschafft, Job, nicht mehr machst und sagst, boah, ich gehe jetzt vom Fernsehen zurück ins Radio, das jetzt nicht so viel Status hat, weil da kennt dich dann keiner mehr, ich verdiene auch ein Drittel weniger als vorher und so weiter und so fort. Mhm. Und du lässt dich scheiden, also auf meinem Lebensplan stand nie geschiedene Frau, dann ist das jetzt nichts, wo man sagt, boah, cool, jetzt hast du das geschafft. Und dennoch eben zurück zu deiner Frage, habe ich mich noch nie so frei gefühlt und so sehr ich, weil ich gemerkt habe, ich bin das einfach alles nicht, wo ich geglaubt habe, dass ich sein muss, um eben bestehen zu können in dieser Gesellschaft.
Ich habe gerade Gänsehaut und ehrlicherweise auch so ein bisschen feuchte Augen, wie du das so erzählst, und Gänsehaut gerade in dem Moment, wo du sagst, aber ich bin noch nie so frei gewesen wie jetzt. Wie fühlt sich's bei dir an, dieses Freisein? Wie macht sich das in deinem Körper bemerkbar?
Der Körper ist eh eine gute, ein gutes Stichwort, was macht sich tatsächlich im Körper bemerkbar? Mhm. Ich spüre plötzlich viel mehr als früher. Mhm. Also vielleicht sage ich das auch noch dazu. Ich struggle seit circa 10 Jahren, also circa seit dem Moment, dass ich Mutter geworden bin, mit so chronischen Magen-Darm-Beschwerden. Die sind schlechter geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich vor 2 Jahren beschlossen habe, oh, ich krempel jetzt mein Leben um und jetzt werde ich plötzlich ich und dann ist auch alles gut. So. Mhm. Im Gegenteil, es ist schlechter geworden und ich glaube aber, also ich glaube, dass der Körper eine große Weisheit hat und uns eh immer genau sagt, wie es sein sollte oder was wir brauchen, was wir eigentlich wollen, so. Drum ist ja oft dieses, ich weiß nicht, was ich will, stimmt ja überhaupt nicht. Wir alle wissen, glaube ich, ganz genau, was wir wollen, wenn wir in die Stille gehen würden und hinhören würden, was uns unser Körper vor allem sagt. Und das habe ich lange nicht gemacht. Also ich bin lange irgendwie, war ich sehr, also nicht nur arbeitsmäßig, sondern auch, was meinen Körper betrifft, sehr auf Leistung orientiert. Ich habe viel Sport gemacht. Ich habe irgendwie immer den Satz geprägt, auch so in meinem Umfeld, so, also wenn ich nicht 3-4 Mal laufen gehe die Woche, dann blase es nicht so. Habe mich aber nie gefragt und es hat aber auch nie wer gesagt, ist aber schon interessant, dass du dein Leben nicht erblasst, wenn du nicht 3-4 Mal die Woche laufen gehst. Also das ist ja wie eine Kompensation eigentlich. Nein, man kriegt Anerkennung dafür, boah, du gehst 3-4 Mal die Woche laufen, boah, du trainierst, du bist irgendwie schlank, du bist weiß ich nicht was. Und tatsächlich konnte ich das ganze letzte Jahr nicht mehr laufen gehen.
Mhm. Du wolltest doch nicht. Also konntest
ich wollte
nicht
schon. Also ich konnte körperlich nicht. So. Also ich bin laufen gegangen und dann war ich 3 Tage so ausgenockt, mir hat alles wehgetan. Mhm. Ich habe mich gefühlt wie eine, also ich hoffe, dass ich mich fitter fühle, wenn ich 80 bin, aber so hatte ich immer den Eindruck, ich glaube, so fühlt man sich dann, wenn man aufsteht in der Früh, wenn man 80 ist und alles tut da weh. Und habe versucht, einfach besser hinzuhören und das ist nicht angenehm. Mhm. Also gar nicht. Weil wenn man dann mehr spürt, spürt man halt auch die Dinge, die man lange weggedrückt hat.
Mhm. Ja. Aber es ist auch eine Chance gleichzeitig.
Genau.
Also das ist das, was ich dann wahrnehme. Es tut im ersten Moment weh, aber es ist dann eine Chance, wenn man es schafft und da rauskommt, was ja dann gelingt, wenn es dauert manchmal, aber was ja dann gelingt. Und dann fühlt man sich eben freier, wie du sagst. Jetzt haben wir schon mehrmals gesagt, dieses Statussymbol, eben die Sportmoderation und auch das Laufen und der Sport, der Körper, alles wow. Ja. Und was ist aber jetzt das echte Statussymbol für dich, worauf du sagst? Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das sympathische Statussymbol, finde ich, weil Statussymbol hat oft so ein prahlendes Image irgendwie. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern das bist du, das macht dich zufrieden. Das ist, darauf bist du vielleicht ein bisschen stolz auch.
Also ich bin auf viele Dinge stolz. Mhm. Auch auf so Dinge, wo man eben in der Gesellschaft Anerkennung kriegt. Mhm. Das schon auch. Also ich bin jetzt nicht irgendwie eine Buddhistin, die jetzt nur noch zu Hause sitzt und meditiert und sich denkt, ich brauche nichts mehr und ich will nichts mehr und ich bin jetzt nur mal mit mir selbst im Reinen. Aber trotzdem, ich bin stolz darauf, mutig genug gewesen zu sein, Dinge loszulassen. Also da gehören viele Dinge dazu, also Freundschaften zum Beispiel auch. Also es ist ja, man sagt ja diesen schönen Satz, weiß nicht, wer den geprägt hat, aber man ist der Querschnitt der fünf Menschen, die einen umgeben, also die Summe der fünf Menschen. Mhm. Und ich war lange Zeit einfach umgeben von Menschen, die mir erklärt haben, so wie ich bin, kann man nicht sein. Man kann nicht das Leben führen, das man gern leben möchte, sondern das muss immer alles hart sein und man muss kämpfen und es ist halt so, dass man dann 9-to-5 arbeiten muss und man muss halt so. Und gerade wenn man Kinder hat, muss man sowieso und wenn die in die Schule gehen und wirklich, alleine wenn ich mir jetzt zuhöre beim Reden, schnürt es mir die Kehle ab, weil ja, das Schulsystem gibt leider einen ziemlichen Rahmen vor, geht mir eh furchtbar auf die Nerven. Ich finde auch das ganze Konzept von unserem Schulsystem wahnsinnig veraltet und auch überhaupt nicht zielführend für was uns bevorsteht in Zukunft, glaube ich. Nichtsdestotrotz muss man irgendwie schauen, wenn man zwei Kinder hat, wie man mit denen dann durch dieses Gesellschaftsmodell, in dem wir leben, gut durchnavigieren kann. Die Frage war, worauf bin ich stolz? Ich habe auch mich von Menschen getrennt. Und auch das ist sehr schmerzhaft. Und das Ding ist, worauf ich wirklich stolz bin, ist, dass ich nie aufgehört habe zu glauben, dass das, was in mir ist, lebendig sein kann und mich zufrieden macht. Weil das ist, was irgendwann meine Erkenntnis war, ich bin doch die Einzige, die mit mir jeden Tag schlafen gehen muss und mit mir jeden Tag aufwacht. Nur ich muss das gut finden. Ich muss mich in den Spiegel schauen können und sagen können, das bin ich. Und es ist okay, wie ich bin. Und das hat ganz viel verändert. Und worauf ich auch stolz bin, ist, dass ich mittlerweile eben Bewegung nicht mehr als Leistung und als ja in die Richtung sehe, sondern ich war jetzt heute auch im Wald spazieren, gehe da manchmal einfach spazieren und dann stehe ich im Wald und liebe Grüße an Matthias Strolz. Ich mache es nicht wegen ihm, aber dann umarme ich einen Baum und lehne mich an und denke mir, okay, bitte trage einen Teil von dem, was sich gerade so schwer anfühlt. Also so. Klingt jetzt alles total esoterisch und irgendwie vielleicht für manche eigenartig, aber wie gesagt, nur ich muss es gut finden.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist ein bisschen wurscht und es ist auch schön, dass du, offenbar korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ein Stück mehr nicht nur zu dir gefunden hast, was das Wichtigste ist, aber auch ein bisschen wurschter ist, was andere jetzt denken oder so. Ja? Also vielleicht ganz kommt dann immer noch ein bisschen raus, ja, klingt vielleicht esoterisch. Wurscht, ja. Wurscht, wie es klingt. Für den einen vielleicht, für den anderen vielleicht aber auch nicht. Und der denkt sich, danke, spricht's endlich eine aus. Ja? Also das ist meine Erfahrung. Wenn ich selber drüber spreche, erkenne ich ganz oft, dass mein Gegenüber dann sagt, danke, ja, eigentlich, wir thematisieren es viel zu selten irgendwie. Wie glaubst du, ist das mit dem Glück? Ist das auch was von außen ganz oft, dann muss man glücklich sein oder dann ist man glücklich? Was macht dich gerade mega glücklich?
Momente in der Natur. Also ich war vor einigen Wochen, eine Woche in Bosnien, auf so einem Frauenkreis-Pferde-Ding. und wir sind auch zu den, in Bosnien gibt es ja als einzigen Ort in Europa noch Wildpferde, also wirkliche Wildpferde. Die wurden in den, ich glaube, 60er Jahren, als so die ersten Traktoren auch dort verbreitet worden sind, haben die ja noch mit Pferden gearbeitet. Die haben die dann nicht mehr gebraucht als Arbeitstiere, die haben sie einfach ausgesetzt. Und die haben sich vermehrt und mittlerweile leben dort, ich weiß nicht wie viele, 100 Wildpferde, also wirklich wild. Und in dieser einen Woche habe ich so wenig gemacht und so gleichzeitig so viel erlebt. Das macht mich glücklich. Einfach zu merken, wie wenig es eigentlich braucht und wie schön das ist, einfach nur eine Libelle zu beobachten oder zu sitzen und auf ein Wasser zu schauen, das fließt. Und das steht ja so im krassen Kontrast zu dem, was uns die Gesellschaft suggeriert, was wir ja alles brauchen müssen, damit. Und dieses, ich habe ganz lange gelebt in dem Gedanken von, das mache ich damit dann. Also eigentlich war ich nie im Moment. Ich war immer schon im nächsten Schritt. Und dadurch, und ich habe vorher gesagt, worauf bin ich stolz? Ich habe ganz viele Dinge erreicht, wo man so vermeintlich sagen könnte, boah, die hat es echt geschafft. So. Also ich weiß noch, mein Gymnasiumdirektor hat mir zur Matura quasi mitgegeben, in den ORF kommst nur, wenn du wen kennst. Und ich komme aus einer Arbeiterfamilie, meine Mutter ist Ungarin, ich bin ein halbes Migrantenkind, wir hatten nichts. Also ich bin aufgewachsen mit, wir haben nichts, wenn wir nicht mehr arbeiten können, dann haben wir gar nichts mehr so. Das war eine große Last, merke ich jetzt aber erst und ich habe das alles weggeschoben. Also ich bin irgendwann bei der Toxischen Pommes gesessen im Stadtsaal in ihrem Programm, habe zugehört und haben wirklich, also das war wie Schuppen von den Augen, man dachte, ja genauso bin ich auch aufgewachsen. Aber ich habe selbst vor mir selbst verborgen. Also das ist so absurd eigentlich, jetzt zu erkennen, Wahnsinn, ich habe einfach eine Migrationsbiografie und das hat was mit mir gemacht und ich wollte es aber nicht haben. Also ganz viele Dinge wollte ich einfach nicht haben und habe mich dann urbemüht, damit es ja keiner merkt und ich auch nicht. Und dann habe ich aber, weil ich mich so angestrengt habe, ganz viele Dinge geschafft, von denen man sagt, das alles, wenn du das schaffst, dann bist du glücklich. So. Und dann habe ich aber eins nach dem anderen abgehakt, wie wirklich auf einer inneren To-Do-Liste, wenn ich das schaffe, wenn ich das schaffe, wenn ich das schaffe. Habe alles brav erfüllt, also angefangen von eben den Job im ORF habe ich bekommen, dann wurde ich Moderatorin, das wären nur ganz wenige. Dann, also studiert habe ich auch noch als Einzige aus meiner Familie und recht mit guten Noten und so. Dann habe ich einen Mann gefunden, habe zwei Kinder bekommen, habe irgendwie ein Eigenheim gehabt, habe geheiratet. Lauter Sachen, wo man sagt, wenn du das so nach dem Plan machst, also das habe ich immer gedacht, dann ist gut. Und dieses dann ist gut kam aber nie. Es war immer ein, okay, das nächste. Und es wurde nie gut. Und irgendwann war ich in Griechenland vor, glaube ich, 3 Jahren oder so und war in der Früh laufen und habe dann in den Sand hineingeschrieben, habe hingespürt und habe mir gedacht, dieses Leben, das ich führe, fühlt sich nur scheiße an. Ja? Und habe dann in den Sand geschrieben, das ist das Leben. Und habe mir gedacht, aber das ist ja das Leben. Mhm. Es wird nie kommen, dieses und dann. Und seit ich das für mich erkannt habe, nämlich das Leben ist sowohl schön als auch scheiße und es ist immer so. Das wird nie, es wird kein Moment kommen, wo die Fee kommt und dann ist alles immer super. Nein, es gibt Tage, da wache ich auf und ich denke mal, ich bin der schrecklichste Mensch der Welt und überhaupt ist alles furchtbar. Und dann wache ich auf und denke mal, wow, lass uns die Welt umarmen, lass uns alle Menschen umarmen und es ist einfach alles nur toll. Und diese Wellenbewegung anzunehmen und zu akzeptieren, das ist das Leben, hat für mich wahnsinnig viel erleichtert und macht mich sehr glücklich.
Mhm. Bist du eine, die eine Erklärung braucht für manches, um dann es besser akzeptieren zu können? Oder sagt, manchmal brauche ich keine Erklärung. Mittlerweile gelingt es mir einfach, es halt auch so hinzunehmen.
Nein, Erklärungen brauche ich schon lange nicht mehr. Also ich muss es spüren. Und ich finde, da unterscheiden sich die Herangehensweisen bei Menschen oft. Es ist so dieses Verkopfte, man muss alles erklären können, begründen können, argumentieren können. Habe ich lange so gemacht, habe gemerkt, schwierig. Mittlerweile spüre ich alles nur mehr und das macht es aber dann für manche so schwierig, weil ich kann es nicht erklären. Ich spüre es halt. Und das fühlt sich für mich wieder fühlen besser an.
Und wie fühlt sich's an? Wie kannst du, wie du das gesagt hast, mit der Libelle zuerst? Ja? Ich versuche auch immer wieder diese Natur, ich wohne direkt an der Alten Donau und so, das einfach so zu genießen und denke mir auch, wie schön es eigentlich, wie urlaubsmäßig ist das vor meiner Haustür. Und dann fühle ich mich aber wieder getrieben. Ich soll das machen. Also wie gelingt es dir mittlerweile, diese Libelle einfach anzuschauen und mehr ist weniger und eigentlich so viel mehr dann dadurch auch?
Indem ich mich frage, wer treibt mich denn gerade an? Also wir alle haben ja unterschiedliche Menschen in uns. Also das kennt wahrscheinlich jede und jeder. Dieses 7-jährige Kind, das irgendwas Schlimmes erlebt hat, meldet sich halt hin und wieder. Und der Papa, der gesagt hat, wenn du nichts leistest, dann bist du nichts, der meldet sich auch. Man hat ja Dinge übernommen einfach. Und man glaubt aber immer, man ist das selber. Das sind einfach nur unterschiedliche Ausformungen eines Lebens, die dann plötzlich sich melden. Und ich habe halt früher das nicht haben wollen, die unliebsamen Stimmen, also dieses 7-jährige Kind, das verletzt und gekränkt ist und einfach nur geliebt werden will, ist mir voll am Arsch gegangen. Weil das hat sich halt ständig gemeldet in Situationen, wo es überhaupt nicht gepasst hat. Und wer will schon schwach sein und verletzlich? Und je mehr ich aber versucht habe, dieses Kind nämlich mit dieser Elternstimme im Sinne von, bitte, jetzt führe dich nicht so auf, wegzudrücken, desto lauter ist es geworden, desto schwieriger ist alles geworden. Und da dann einfach zu sagen, wer ist denn das, der dich gerade antreibt? Oh, aha, du möchtest also wieder, dass ich mehr leiste, weil nur dann bin ich was wert, aha. Aber dann als Erwachsene zu wissen, aber ich bin auch was wert, wenn ich nur die Libelle anschaue. Ich brauche den Wert ja nicht, weil den habe ich ja in mir. Das hilft mir oft. Und eben, ich habe diese Stimmen auch, wo ich mir dann denke, boah, jetzt hast du wieder 2 Tage nichts gemacht, das gibt's ja nicht, jetzt hast du nichts gearbeitet, du wirst unter der Brücke landen. Also natürlich habe ich all diese komischen Vorstellungen. Nur das Ding ist ja oft, wie viel glaube ich denn diesen Stimmen? Und traue ich mich es mal an, das auszuprobieren? Und also ich sage mir oft diesen Satz, wenn ich möchte, dass es anders wird, muss ich es anders machen. Das heißt, ich kann jetzt weiter diese Autobahn fahren, dieses leisten, oder ich traue mich, einen Schritt auf die Seite zu machen und zu sagen, okay, ich höre, ist zwar unangenehm, ich höre diese Stimmen, aber ich schaue der Libelle trotzdem zu. Und ich schaue ja länger zu, als ich mir zugestehen würde normal. Nur dann ändert sich was, weil dann machst du ja neue Erfahrungen.
Und eben das Gewicht auch, die Gewichtung, es darf schon da sein. Es darf Das habe ich auch in meinem Mentaltraining und sämtlichen Therapien und so gelernt. Das ist manchmal leichter, manchmal schwerer zu akzeptieren oder zu sehen. Aber es darf da sein, all diese Ängste, diese negativen Dinge, was auch immer, Zwischenrufe. Aber gib ihnen, sage ich mir selber immer, gib ihnen nicht diesen Raum, diese Größe, diese Energie halt dort rein. Es ist eh, es verschwimmt, das merke ich immer wieder und auch in unserem Gespräch jetzt ganz stark. Ich möchte trotzdem jetzt die Seite wechseln an der Stelle. Wobei natürlich schwimmt alles hin und her. Auch die Ina Regen ist an deinem Platz gesessen und hat gesagt, kein Dings ohne Dings, da hat es den Hader zitiert. Daran denke ich ganz oft seitdem. Ja, das ist eh total alles verschwommen und es lässt sich, so wie ich es in meinem Podcast mir in meinem Köpfchen ausgemalt habe, gar nicht so trennen. Trotzdem so ein bisschen einen roten Faden wollen wir dem Ganzen geben.
Zeit, die Seite zu wechseln.
Du hast gesagt, auch das Kind in dir, das sich immer wieder mal meldet. Wann meldet sich das heutzutage noch öfter? Und wie meldet sich es dann? Bitzelnd?
Na, jeden Tag eigentlich. Meistens in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn ich was will, also emotional was will. Und das als Kind aber oft nicht gekriegt habe. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich aufgewachsen bin, wie manche in deinem Podcast auch schon gesagt haben, in einer behüteten, liebevollen Familie, wo ich immer gewusst habe, ich bin geliebt, so wie ich bin. Nein, das ist jetzt kein Vorwurf an meine Eltern. Ich glaube, dass ganz viele Menschen genauso aufwachsen und dass das aber im Erwachsenenalter dann eben so viele Probleme macht. Und wir sehen es ja leider auf der großen Weltbühne auch. Also meiner Meinung nach sind ja vor allem diese polternden Männer, die jetzt irgendwie groß aufmucken und ihre Macht demonstrieren, nichts anderes als siebenjährige Buben, die immer noch danach schreien, geliebt zu werden und es jetzt allen zeigen, weil jetzt endlich haben sie die Macht. So. Ich glaube, dass meine Eltern ihr Bestes gegeben haben, aber nicht mehr konnten. Und deshalb meldet sich dieses Kind oft in zwischenmenschlichen Beziehungen, weil ich mich dann halt erinnere an, aha, das ist, man hat ja so Glaubenssätze auch so. Ich werde das nie kriegen, was ich brauche zu viel, also solche Dinge.
Was ist einer der Glaubenssätze, der dich jetzt irgendwie mal am meisten nervt gerade? Oder nicht jetzt gerade in dem Moment, sondern immer wiederkehrend halt?
Boah, es gibt so viele Glaubenssätze, die ich
mache. Den Schaß sind.
Den Schaß sind, ja genau. Na, wahrscheinlich eh noch ein bisschen so dieses, so wie ich wirklich bin, werde ich nicht geliebt. So.
Dieses Kleinmachen. Machst du dich jetzt auch immer wieder mal kleiner?
Nein, ich mache mich oft hart. Ich mache mich nicht klein. Das ist, glaube ich, nicht etwas, was ich tue, sondern ich werde dann oft sehr hart und verschließe mich.
So ein Schutzpanzer?
Genau. So eher.
Ist das
also, ich habe Angst vor Verletzlichkeit, tatsächlich.
Ist das was, was du an dir nicht magst? Ist das richtig?
Das Hartwerden?
Das Hartwerden?
Ja, weil das verhindert ja halt ganz viel. Also wenn man sich nicht in seiner Verletzlichkeit zeigen kann und nicht schwach sein will, dann ist man eben nicht ganz. Und dann kann das Gegenüber ja gar nicht wahrnehmen, wie es mir wirklich geht. Also das ist so diese große Sehnsucht in mir, bitte sieh mich doch, wie ich bin, aber ich zeige mich ja nicht, wenn ich immer diese Schutzmauer habe und dieses Ruppige. Und das ist auch was ich in Freundschaften sehr oft höre, also dass ich leicht ruppig bin und drüber fahre und so, wie man halt so auf Wienerisch sagt, den Leuten gerne mit dem Arsch ins Gesicht fahre. So. Ist jetzt nicht unbedingt sehr sympathisch. Ja, das macht es mir dann oft schwer.
Gehst du so selbstreflektiert, wie du bist auch, wie ich dich jetzt erlebe schon? Wir haben uns ja auch über die Sportredaktion kennengelernt. Und ist das was, wo du jetzt mittlerweile ein bisschen anders umgehst damit, auch wenn dir Freundinnen das zum Beispiel sagen? Oder bist du eingeschnappt dann?
Ja, das hat sich schon verändert, weil ich das ja gern anders haben möchte. Also weil ich merke, dass diese Sehnsucht nach Weichheit und nach Verletzlichkeit und Offenheit und auch sein können, wie ich tief in mir drinnen bin, geht nur über sich öffnen. Und ich merke dann oft in Freundschaften, dass das eigentlich ein großes Geschenk ist. Also nicht im ersten Moment natürlich, wenn mir das jemand sagt, dann sage ich nicht, boah, danke, sondern dann wehre ich halt meistens ab. Aber im Nachhinein, in der Reflexion, ist es schon ein großes Geschenk und da versuche ich dann, das auch so sehen zu können und sagen zu können, danke, weil eigentlich, wer tut sich das denn an, dass er seinem Gegenüber Dinge sagt, die nicht angenehm sind? Weil da muss man auch damit rechnen, dass die Reaktion dann nicht unbedingt ist, danke für das schöne Geschenk, dass du mir aufzeigst, wie ich bin. Und das tun sich ja eigentlich nur Menschen an, die dir wohlgesonnen sind. Mhm. Und das versuche ich gerade zu lernen, ja.
Also wirklich gute Freundinnen und Freunde halt. Genau. Dann. Ja. Und vor allem ist es auch so ein bisschen ein Trugschluss. Du hast jetzt gerade gesagt, dass wer zeigt sich gern schwach. Aber verletzlich zu zeigen, ist eigentlich auch eine totale Stärke. Also oder eigentlich. Also
ja.
Meine Mentaltrainerin hat immer wieder zu mir gesagt, mach deine Verletzlichkeit zu deiner Stärke. Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, aber ein bisschen schon auch. Ja, mhm. Weil das bin halt ich. Ja, und wie du sagst, sich dann dem Gegenüber ganz zu zeigen, ist das kann man einem eigentlich nie zum Vorwurf machen, finde ich. Für mich in meiner Welt dann zumindest. Ja. Wird manchmal vielleicht, aber...
Es macht es oft nicht leicht, aber so wie du sagst, ich glaube auch, dass wenn jemand sich wirklich zeigt mit dem, was da ist, erzeugt das immer Empathie, weil du den anderen ja dann erkennst. Mhm. Und wenn da aber so ein Konstrukt drüber liegt, ist es oft schwierig. Das führt dann mehr zu Verwirrung.
Mhm. Wenn du sagst, du hast dich auch von Freundinnen, Freunden oder Personen getrennt, die dir nicht so gut getan haben, wie hast du das erkannt? Wie hat sich das angefühlt und wie bist du die Schritte gegangen? Bist du da jemand, die sich zurückzieht, die das anspricht?
Gehst du damit um? Das war eigentlich auf Gegenseitigkeit.
Mhm.
Also das ist auch ein Prozess. Das ist dann nicht ein Tag auf den anderen, wo man dann sagt, du danke, aber nach 20 Jahren, du eigentlich interessierst du mich nicht mehr.
Mhm.
So hart bin ich dann doch nicht. Nein, das waren einfach Prozesse, wo man irgendwann gemerkt hat, man tut sich gegenseitig nicht gut. Also irgendwie, man ist so anders in der Persönlichkeit, dass man nicht mehr zueinander findet. Und dass man eben, es ist ja auch, finde ich, wenn du mit Menschen eine lange Geschichte hast, da passieren auch so viele Verletzungen, die man nicht immer ausbügeln kann. Und ich finde es ja auch so spannend, weil ich nehme ja schon wahr, und das ist eine Zeit lang hat mich das ein bisschen aufgeregt, dass es in unserer Gesellschaft, und man tut auch immer so die langjährigen Freundschaften, am besten die aus dem Kindergarten, das hat einen Wert.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen kann, weil ich denke mir dann oft, also das, was ich oft erlebt habe in meinem Umfeld ist, ja, Menschen kennen sich aus Kindergartentagen, nur das Einzige, worüber sie reden, ist von über früher, aber eigentlich haben sie nichts mehr zu sagen.
Mhm.
Sie sind sich überhaupt nicht nah, da gibt es keine Tiefe, da gibt es keine Reibung, nichts. Gleichzeitig lerne ich oft Menschen kennen, die kenne ich ein halbes Jahr und da gibt es so eine Tiefe, wo ich mich dann frage, also warum sind wir bei Menschen dann oft so, dass wir so festhalten an etwas? Warum kann man das nicht auch einfach wie eine Welle im Meer gehen und kommen lassen oder wie Gefühle? Das ist ja nichts Abwertendes, wenn ich einfach sage, okay, in dieser Lebensphase haben wir einander gut getan und in der nächsten dann nicht mehr. Das ist ja auch oft, wenn man eben Kinder kriegt, dass man dann mit Menschen plötzlich Zeit verbringt, die in einem ähnlichen Lebenssetting sind. Aber danach, wenn die Kinder größer sind, hört das wieder auf.
Mhm.
Und das ist nichts Schlimmes, finde ich.
Ich glaube, das habe ich auch für mich herausgefunden, dass dieses Festhalten manchmal auch die Angst vor der Veränderung ist.
Mhm.
Letztendlich hat mir mein Leben gezeigt, die Veränderungen tun in einem Moment weh oder halt so, aber langfristig, wenn ich eine Veränderung spüre, will ich es auch angehen und hat sich das immer noch als gut erwiesen.
Also ich bin ja auch der Meinung, dass wir uns permanent verändern als Menschen und es ist nicht nur... glaube ich, meine komische Meinung, sondern alleine, wenn ich mir meine Kinder anschaue, die verändern sich die ganze Zeit. Und wir glauben aber, irgendwann als Erwachsene sind wir fertig. Das stimmt ja nicht.
Mm-mm.
Also, und warum gestehe ich dann nicht auch zu, dass sich auch mein Umfeld ändert? Also, ich finde, das Schlimmste, was man einem Menschen wünschen kann, ist, bleib, wie du bist. Das ist schrecklich, weil das ist, was heißt das? Fertig. Okay, jetzt bin ich 45, bin ich fertig. Dann warte ich darauf, dass ich sterbe. Und ich nehme schon wahr, dass es ganz viele Menschen gibt, die genauso leben. Also diese Bausteine, die man halt zu erfüllen hat, werden ausgefüllt und dann wartet man bis, weiß ich nicht, weiß gar nicht, auf was man dann wartet, auf die Pension und was ist dann? Und dann wartet man auf die Enkelkinder. Und für mich fühlt sich das an, als würde man aufhören zu leben.
Mhm.
Weil das Leben ist ein großes Abenteuer. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Ich weiß nicht mal, wer ich morgen bin. Also jetzt überspitzt formuliert.
Mhm.
Und eben, das ist die Angst vor der Veränderung. Man möchte, dass alles gleich bleibt. Und ich finde das schrecklich. Also die Vorstellung, dass alles ab jetzt gleich bleibt, ist furchtbar. Dann kann ich mich gleich vors nächste Auto werfen, weil mag ich nicht.
Ja und nein. Manchmal wünsche ich mir halt, also ich bin schon auch eine, die sich total gerne hinterfragt und entwickelt und weiterentwickelt. Und auch dieses, was man oft in Karten, wie du sagst, schreibt, bleib so wie du bist oder so zum Geburtstag. Wenn ich das sage, meine ich halt eher dann dieses Wertvolle, ich mag dich so gern, ja, ich habe dich so lieb, bleib einfach wie du bist. Ja, so dieses Wertschätzende, weil wir uns ja alle auch immer wieder mal dann runtermachen, kleiner machen, was auch immer, jeder oder jeder ihre Art. Aber manchmal habe ich eben schon Angst, dass es schlechter wird als jetzt. Und da würde ich dann halt schon manchmal gern die Zeit anhalten und so.
Aber was, wenn es einfach besser wird? Oder einfach nur anders, ohne Wertung? Ja. Was, wenn es einfach nur anders wird?
Ja.
Weißt du, wir leben ja ständig in diesen Bewertungen.
Ja, es ist arg, ich weiß.
Ich war auch ganz lange in so einer Lebenssituation und bin sicher auch jetzt noch in Momenten ganz oft. Aber dieses lieber in der Scheiße stecken, aber ich weiß, wie ich damit umgehe, damit es nicht zu sehr stinkt, ja? Damit es mir nicht so graust, als eine Veränderung, weil es könnte ja noch schlechter sein. Es könnte mir ja jeden Tag auf den Kopf tropfen. So. Und da denke ich mir oft, warum sind wir Menschen so limitiert, dass wir uns nicht vorstellen können, dass die Scheiße ganz weggeht, zum Beispiel. Oder dass aus der Scheiße, weiß ich nicht, Dünger wird oder keine Ahnung. Also wir limitieren uns oft selber so in alten Geschichten. Es ist so dieses, ich weiß zumindest, wie sich das anfühlt, was gerade ist. Ist zwar nicht leibend, aber es geht schon. Es ist ja auch dieses, wie geht's dir? Ja, geht eh, passt eh. So.
Wie
aber
andere
stell
wollen.
Dir vor, es könnte richtig geil sein. Ja. Stell das mal vor. Und du weißt ja nicht, was du in 20 Jahren möchtest. Also warum annehmen, dass es schlechter wird? Vielleicht will ich dann eh ganz was anderes. Nämlich das, was jetzt schlecht gewesen wäre für mich, ist in 20 Jahren das Geilste. Das weiß man ja nicht.
Das ist sicher definitiv ein Punkt. Ich habe, wenn in Phasen, wo es mir gut geht, Angst, dass es schlecht wird oder so. Das habe ich gemeint. Aber das ist definitiv ein Punkt, den ich viel zu wenig beachte. Dieses, ich vielleicht in 20 Jahren macht es aber Sinn, warum mache ich mir jetzt schon Sorgen, ob was vielleicht in 20 Jahren ist und was ist wurscht. Da kann ich mir dann immer noch Sorgen machen und vielleicht macht es in 20 Jahren einfach Sinn und halt jetzt nicht. Du hast zuerst auch gesagt, mit Verletzungen passieren über die Jahre auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Sprichst du, nicht jede vielleicht, aber immer wieder auch Verletzungen an? Sagst du, wenn du dich kränkst oder frisst du es in dich rein? Welcher Typ bist du da?
Naja, was ich vorher gesagt habe, dieses mir im Arsch ins Gesicht fahren. Also was man bei mir auf jeden Fall keine Angst haben muss, ist, dass man nicht weiß, woran man ist. Ich bin eigentlich eher eine, die vielleicht ein bisschen lernen sollte, das zu zügeln und nicht immer gleich alles anzusprechen, weil ich schon merke, dass ich Menschen damit auch überfordere. Wir haben alle unterschiedliche Tempi und unterschiedliche Herangehensweisen und es gibt eben die, die dann Dinge mit sich selber ausmachen und ein bisschen länger brauchen und da merke ich schon, ich bin sehr schnell, also gerade so mit Emotionen bin ich sehr schnell. Bin aber dann auch eine, also wenn es draußen ist, ist es draußen. Ich bin nicht sehr nachtragend, außer ich habe das Gefühl, jemand macht mir was vor. Also jemand beschwichtigt mich, nur weil er Ruhe haben will, aber es kommt gar nicht an. Dann bin ich schon. Also dann kann ich unangenehm werden. Aber so, wenn die Emotion einfach mal Raum haben darf, dann ist sie vorbei. Also wirklich, ich vergleiche das echt immer, weil ich gerade auch am Meer war, mit dem Meer. Also ich habe so das Gefühl, wir alle sind wie das Meer und die Wellen kommen und gehen. Und Gefühle kommen und gehen. Und die Schlechten kommen genauso wie die Guten, wobei das immer wieder in der Wertung, ja. Das ist auch eigentlich komisch. Warum ist das eine schlecht, das andere gut? Die heftigeren, die größeren Wellen gibt es und dann gibt es die ruhigeren Wellen. Und das ist alles in Veränderung. Nichts bleibt. Und dieses Nichts bleibt ist auf der einen Seite, wenn wir wieder reden von, ja, aber es könnte schlechter werden, schade und traurig irgendwo, aber auf der anderen Seite auch erleichternd, weil das heißt auch für die schweren Zeiten, es bleibt auch nicht.
Ja,
Und es wird auch wieder besser. Und darum, wenn es gut ist, darauf vertrauen, dass es eh wieder gut wird, auch wenn dazwischen mal was anderes kommt.
Wie steuerst du diesem Werten auch entgegen? Mich nervt das unglaublich, dass ich mich selber dabei ertappe, regelmäßig mich selbst in allererster Linie ständig zu bewerten. War das jetzt gut? Wie schaust du heute aus und so? Es ist mir selten wurscht. Und aber auch anderen gegenüber. Und das finde ich dann auch mega unfair von mir. Und schiebst du deinem Riegel vor manchmal? Schaffst du das? Oder?
Naja, es gibt je nach Tagesverfassung, würde ich sagen. Also ich kann jetzt auch nicht eben sagen, ich bewerte mich selber nie. Im Gegenteil, also ich glaube, dass ich mich selber mehr bewerte, als ich andere Menschen bewerte. Ich bin schon strenger zu mir selber als zu anderen. Übers Bewusstmachen. Also wie in meinem Frauenfragen-Podcast auch, ist ja meine Philosophie, sobald mir die Dinge bewusst sind, ist es ja schon leichter. Weil dann ist es ja nimmer so. Also darum bin ich eben auch eine, die die Dinge gern anspricht. Weil ich finde, sobald du darüber gesprochen hast, nimmt es dem Ganzen auch diese Schwere. Und das ist ja auch, wenn man jetzt in die Psychologie geht und in die Traumaforschung, wo ich mich auch hobbymäßig immer wieder damit beschäftige, einfach um mich selber besser verstehen zu lernen. Familiengeheimnisse, das ist oft das Schlimmste. Dinge, über die nicht gesprochen wird. Das weiß man mittlerweile aus der Forschung, dass sich das über Generationen hinweg weiterträgt. Dass dann Enkelkinder plötzlich Traumata aufpoppen, die eigentlich aber die Großelterngeneration erlebt hat, aber es wurde nie drüber gesprochen. Und das zu wissen, also das finde ich eigentlich wirklich faszinierend. Und ich glaube, da wird man in Zukunft noch viel mehr herausfinden, wie wir Menschen da ticken. Aber darum ist es mir auch so wichtig, einfach darüber zu reden. Und wenn ich wieder in dieser Bewertung drinnen bin und mich ertappe, dann ja, dazu stehen und sagen, okay, jetzt hast du wieder bewertet. Aha. Mhm. So. Und auch milde sein mit sich selber. Also ich denke mal, sich dann nicht eben nicht dafür zu verurteilen, jetzt hast du wieder bewertet, dann bist du ein Trottel. Weil so gehen ja dann diese Schleifen los. Mhm. Sondern dann nur zu sagen, aha. Es reicht ja oft nur zu sagen, aha. Okay, das war jetzt so, aha.
Stimmt.
Atmen hilft übrigens auch sehr. Das mache ich auch sehr oft.
Ja, da sind wir wieder bei der Ruhe, dann dieses Durchatmen mal, ja. Und vielleicht nicht sofort reagieren zu müssen oder zu müssen, aber die Ruhe auch mal auszuhalten. Mhm. Und dann vielleicht überlegt oder, ja.
Aushalten ist ein ganz gutes Stichwort.
Ja, definitiv.
Und auch reagieren, weil wir reagieren ja sehr oft aus Mustern. Also das ist ja unser Nervensystem, das auf eine gewisse Frequenz gepolt ist und das springt ja als erstes an. Es sind uns ja viele Dinge gar nicht bewusst und sobald wir in der Reaktion sind, fahren wir schon wieder auf unserer alten Autobahn. Mhm. Und wenn wir aber wollen, dass es anders ist, dann glaube ich, ist es wirklich wichtig, das einfach mal zu halten. Man muss es gar nicht aushalten, einfach nur halten, dem Raum geben und sagen, aha, das ist jetzt so. Aha, ich fühle mich jetzt minderwertig. Aha, ich fühle mich gerade hässlich. Und das auch zu entkoppeln von mir. Es ist nicht, ich bin hässlich, ich bin minderwertig, sondern ein Teil in mir fühlt sich gerade so. Und ich glaube, je mehr man das lernt, irgendwie aufzudröseln, desto leichter wird es. Weil dann kann man auch, dann ist es nicht so allumfassend. Dann ist es eben nicht die große Welle, die drüber schwappt, sondern dann ist es halt eine kleine Welle, wo man sagt, aha, bin wieder nass worden, okay.
Ja. Und ich identifiziere mich nicht so zu 100% und dieses Geißeln, das mir schon leider oft gut gelingt, leider nicht so, sondern ich distanziere mich ein bisschen so der Blick von oben auch auf sich selbst manchmal. Der tut mir gut, wenn ich es schaffe. Gibt es was dir auch in deinem Frauenfragen-Podcast von einem, weil es gibt ja diese stereotypischen Männer und männlichen, weiblichen Eigenschaften, weil wir auch so sozialisiert sind, so aufwachsen und so weiter. Gibt es da Eigenschaften, die dir bewusst geworden sind durch die vielen Gespräche auch mit den Männern in deinem Podcast und dir auch gelungen ist, dann zu verändern an dir selbst so ein bisschen was ins für dich Positive zu rücken?
Ich weiß gar nicht, ob direkt durch die Gespräche im Podcast, aber wahrscheinlich schon, weil tatsächlich der Frauenfragen-Podcast, würde ich jetzt resümieren, diesen Veränderungsprozess bei mir in Gang gesetzt hat. So dieses, ich habe das ja gemacht damals völlig ohne Absicht. Das war so ein aus mir heraus, ich muss irgendwas tun und ich habe nicht drüber nachgedacht und ich glaube, es war wirklich, das kann ich echt sagen, eines der ersten Male in meinem Leben, wo ich etwas gemacht habe und es war mir völlig wurscht, was daraus wird. Also ich bin aufgewachsen mit, es muss alles was bringen. Also selbst wenn es Sonntag ist, ich kann nicht einfach auf der Couch liegen und irgendein Buch lesen. Das muss ja was bringen. Also wenn, dann muss ich das nachher rezensieren oder ich muss irgendwas gelernt haben oder ich muss dann mit Freunden drüber reden können. Drum. Also wirklich alles war getrieben aus so einem Gefühl von, das muss alles irgendwie einen Zweck erfüllen. Und dieser Frauenfragen-Podcast war tatsächlich, es war mir einfach egal. Ich habe es einfach gemacht. Und ich weiß noch damals mit meinem Ex-Mann, kurz habe ich dann Muffensausen gekriegt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist das der volle Schaß und ich blamiere mich. Ich habe angefangen plötzlich darüber nachzudenken, wie wird das gesehen? Und er hat dann gesagt zu mir, naja, überleg da halt, also wie Männer das auch, wie das finde ich so ein Klischee, aber Männer so strategiemäßig, so überleg dir, womit, mit welchen Zahlen wärst du zufrieden, wie viele Hörerinnen und Hörer? Und ich war so, naja, wenn das 200 Leute hören, dann glaube ich, würde ich mich schon freuen. So, habe das halt völlig gedownt, also wirklich, man dachte, das wird eh keiner hören und Ding. Und ich glaube, das war echt, also das war so ein Befreiungsschlag, weil es mir einfach egal war. Ich dieses, das erste Mal in meinem Leben etwas tun, was aus mir herauskommt. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich ganz stark getrieben war von so klassischen männlichen Werten. Also Karriere machen müssen, hart sein, sich durchsetzen. Damit hatte ich nie Probleme. Also so mit diesen klassischen, was man oft in Business-Kontexten mitkriegt, womit Frauen hadern und womit sie kämpfen, das hatte ich nie. Also da hatte ich, aus welchen Gründen auch immer, wirklich sehr oft die, um das jetzt so auch bildhaft zu sagen, die Eier, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe, das will ich, das kann ich, so. Das heißt, damit habe ich nie gestruggelt. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich ganz lange nicht verstanden habe, warum Feminismus notwendig ist, nämlich so notwendig, wie ich heute der Überzeugung bin, dass es einfach es gibt kaum was Wichtigeres, als für Gleichberechtigung zu kämpfen, weil da so viele Dinge dranhängen und das in alle Lebensbereiche einfach reingeht. Ja, also ich glaube, es war für mich dieser Prozess, dass, aha, warte mal, warum bin ich denn, habe ich denn all diese männlichen Werte in mir und gleichzeitig bin ich aber eine Frau. And let's not go there, weil wenn wir dieses Gespräch dieses Thema aufmachen, was ist jetzt Frau und was ist Mann und weiblich und männlich. Aber ich glaube, deshalb habe ich auch so gekämpft mit dem Mutterwerden, weil es gibt kaum einen weiblicheren Akt als schwanger werden und ein Kind gebären und dann die ersten Monate, Jahre ins Muttersein hineinzuwachsen. Mhm. Und da habe ich dann einfach gemerkt, irgendwas spürt sich da total in mir, weil das geht sich mit meiner Herangehensweise ans Leben, nämlich mit dieser männlich dominierten, nicht gut aus.
Was genau hat dich da gestresst?
Naja, ich finde, so habe ich halt erlebt. Mhm. Erstens das Schwangersein und vor allem das Schwangersein. Du kommst plötzlich in eine Verletzlichkeit und in eine Schwäche, in eine vermeintliche hinein. Plötzlich bist du auf Hilfe angewiesen. Mhm. Ich wollte das nie. Also das war immer etwas, was ich total abgelehnt habe. Ich kann alles selber. Ich schaffe auch alles selber. Wurscht, wie anstrengend das ist. Wenn ich mich nur anstrenge, geht das schon und so. Das ging plötzlich nicht. Ich gehe zur Post und plötzlich reißt mir eine Frau das Paket, das ich getragen habe, aus der Hand und sagt, nein, das können Sie nicht tragen, das ist gefährlich. Und ich habe mir gedacht, hä, wie? Und einfach so, ich habe einfach gemerkt im Umfeld auch, dass plötzlich wird dir Hilfe angeboten und wenn du nicht gelernt hast, Hilfe anzunehmen, dann wird das halt schwierig. Und auch so dieses, ein Neugeborenes zu versorgen. Also nein, ich hatte das nicht naturgegeben in mir. Oder vielleicht ist es in mir gewesen, aber es war so verborgen. Ich hab das sehr schwierig empfunden, dieses, dann schreit es und dann muss ich mich da kümmern und finde es einfach nur anstrengend. Und also wie ja oft dann gesagt wird, ja, die Männer tun sich halt am Anfang sehr schwer mit einem Neugeborenen, habe ich mir auch schwer getan. Mhm. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen, warum man dann sagt, ja, nein, als Frau hast du das natürlich. Ja, natürlich habe ich Hormone, die das unterstützen. Aber ich glaube nicht, dass ich von meiner ganzen, wie ich aufgewachsen bin und Persönlichkeitsstruktur, das Natur gegeben hatte.
Hast du, gerade wie du sagst, dieses Verletzliche, dieses Helfen lassen, dadurch dich auch jetzt, wo du nicht mehr schwanger bist, hat dich das ein bisschen verändert? Lässt du dir jetzt leichter mal helfen, lieber mal helfen?
Ich kann mittlerweile viel besser um Hilfe bitten und das dann annehmen. Wenn mir jemand einfach so helfen möchte, tue ich mir immer noch sehr schwer.
Wie einfach so?
Naja, wenn jemand sieht, ich struggle mit etwas und dann will man mir helfen. Also. Da springt bei mir sofort diese, ich glaube, sie kann das nicht allein. Ja. Also so. Ja. Und das ist eigentlich aber, das will ich ja gar nicht, weil es ist ja voll schön eigentlich, wenn man Dinge gemeinsam machen kann. Das ist ja auch ein, wow, ich werde gesehen. Aber damit müsste ich mir ja selber wieder zugestehen, dass ich vielleicht nicht alles alleine kann. Mhm. Oder dass es einfacher, es könnte auch einfach einfach sein. So. Also dieses Muster habe ich schon noch in mir.
Ich finde es ein Vorteil dann auch schon bei mir, wenn so gewisse Dinge einfach leichter werden oder mir zumindest zu 60% gelingen und trotzdem immer wieder wird es einfach noch bleiben, weil es halt auch ich bin.
Ja, ja, genau.
Und ja.
Ja, sich genau für diese Erfolge feiern und nicht wünschen, dass es ganz weggeht, genau, sondern einfach anerkennen, okay, das ist Teil meiner Persönlichkeitsstruktur, ja, und das wird wahrscheinlich nie ganz weggehen. Ja. Aber dann sich feiern dafür, dass man es einmal geschafft hat von 10 Mal und nicht, so wie unser Schulsystem uns ja das vorgibt, sich auf die 9 Mal, wo man es nicht geschafft hat, draufsetzen und sagen, naja, das eine Mal war halt wahrscheinlich Zufall oder keine Ahnung.
Das ist leider trotzdem auch, vielleicht auch durch die Schule, wodurch auch immer, sicher in uns.
Dass durch die katholische Kirche.
Der Fokus auf das, was nicht gelingt. Ich ertappe mich dabei, ich komme von einem wunderschönen Urlaub nach Hause und jemand fragt mich, wie war der Urlaub? Und ich sage ja und erzähle im nächsten Moment von dem Tag, an dem es geregnet hat. Ja. Ja. Und das ist aber so ärgerlich, ja, weil die anderen 6 Tage waren wunderschön. Mhm. Also, ja. Puh, die Zeit ist urschnell vergangen, wir haben fast 50 Minuten schon geredet, Mari, und es war ein total schönes, tiefgehendes Gespräch, war unheimlich bereichernd. Ich danke dir.
Ich danke dir für deine Fragen und dein Interesse und ja, ich finde das immer wieder sehr, wie soll ich sagen, ein großes Geschenk auch, dass man eingeladen wird wo und dass einem jemand zuhören möchte.
Urgerne. Es ist eine Ehre, dass du da warst. Und jetzt steht auch noch der Kaugummiautomat neben mir. Und den Fragen musst du dich auch noch stellen. Das ist ein bisschen ein Zufall, welche Fragen da jetzt rauskommen. Manche sind blöd, manche sind schon irgendwie ganz lustig. Wir schauen einfach mal, was rauskommt. Du drehst bitte an beiden Seiten, wirfst dir eine Münze ein, entscheidest mal, an welcher Seite du zuerst drehen möchtest. Links oder rechts?
An der, die näher zu mir ist.
Okay,
fang ich an.
An der Seite mit den Zetteln und dann stehen auf der anderen Seite sind noch Kaugummis drinnen und du drehst bitte an beiden Seiten.
Okay, cool.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Okay, das heißt, den soll ich jetzt...
Kauend, genau.
Aha.
Es ist wirklich chemisch, ja, also wie lustig. Halt in diesen alten Kaugummiautomaten, das so ist. Das wollte ich immer schon mal haben, so einen Kaugummiautomaten.
Cool. Okay. Das schmeckt nach Melone.
Ja, und schmeckt einfach nach Kindheit und früher hat es geschmeckt, heute vielleicht nicht mehr so.
Naja. Okay. Bist du gut im Smalltalk? Nein, ich hasse Smalltalk. Wie viele deiner Komplimente sind ernst gemeint? Alle.
Machst du gerne Komplimente?
Ja, ich finde das schön. Ja, doch.
Weil das würde ich gerne fragen jetzt, du die Expertin bist und in diese Richtung mit vielen Männern und Frauen sprichst. Ich spreche mit vielen Männern, Freunden, die für mich so den richtigen Zugang zu Mann und Frau und Gleichberechtigung selbstverständlich, respektvoll, selbstverständlich. Die trauen sich aber manchmal, Frauen keine Komplimente mehr zu machen. Wie ist da dein Zugang?
Das finde ich total schade. Also es gibt ja wirklich nichts Schöneres, als jemandem ein Kompliment zu machen. Man darf sich gerne beobachten dabei, ob man Frauen ausschließlich Komplimente auf ihr Äußeres macht und Männern ausschließlich Komplimente auf ihre Leistungen und mit dem dann spielen und variieren. Aber wenn es dazu führt, dass wir aufhören, einander zu sagen, was wir toll finden am anderen, das würde ich sehr traurig finden. Mhm. Also das ist ja in vielen Bereichen so, dass es dann nach hinten losgeht und dass wir so radikal werden, nämlich sagen, na, das darf's gar nicht mehr. Also so wie, ich kriege ja dann auch oft gefragt, aha, also diese Frauenfragen, das soll man jetzt gar nicht mehr stellen. Und ich denke mal, du kannst jede Frage stellen, die du stellen möchtest, wenn sie aus Interesse kommt. Ich finde zum Beispiel auch furchtbar, dass man in gewissen Kreisen Menschen nicht mehr fragen darf, wo kommst du denn eigentlich her? Ich verstehe schon, warum das irgendwie schwierig sein kann. Aber wenn wir generell aufhören, in einer vermeintlich politischen Correctness miteinander zu kommunizieren und aufeinander einzugehen und einfach authentisch und ehrlich aus einem selbst heraus zu reden, dann können wir gleich aufhören, Mensch zu sein. Mhm. Also, weißt du, ich denke mir, du hast wunderschöne Augen und wenn ich das so sehe oder empfinde, dann sage ich dir das. Wäre doch traurig, nur weil ich mir denke, oh, du bist eine Frau und jetzt bin ich vielleicht ein Mann und na, das sage ich jetzt nicht, weil wer weiß. Mhm.
Ich sehe auch so, ich merke, dass es trotzdem eben viele Männer oder einige Männer in meinem Umfeld verunsichert. Oder dass auch Männer mir ein Kompliment machen und dann sagen, oh, darf ich das noch? Und ich sage, ja, bitte entspann dich, alles gut, ja. Also ich freue mich drüber, genauso wie vorher noch vor 10 Jahren. Also alles gut. Ich sage auch immer wieder, vertraue einfach deinem Gefühl. Ja, dass du hast bist sensibel, du hast deine Menschenkenntnis, vertraue doch darauf, ja. Und
voll. Ja. Und da ist aber auch zum Beispiel, sind die neuen Technologien halt wenig hilfreich, weil wenn ich jetzt einen geschriebenen Text mit tausend Emojis habe, da kann ich meinem Gefühl brauche ich dann immer viel vertrauen, weil, keine Ahnung, das sind einfach Codes, die nicht viel mit Gefühl zu tun haben. Und ich finde aber, wenn wir einander gegenüber sitzen und uns in die Augen schauen und einander zulassen, dass wir uns spüren, dann machen wir es doch nicht so kompliziert, weißt du? Also dann kann man auch einen sexistischen Witz machen, wenn ich, und das sage ich jetzt als die Oberfeministin, wenn ich spüre, wie das gemeint ist.
Definitiv, sag ich ja.
Im richtigen Kontext kann man alles machen. Mhm. Es kommt immer auf den Kontext drauf an.
Wenn man weiß von sich selbst, ich habe die richtige Einstellung, ich hab den Respekt vor allen, ganz egal welches Geschlecht und ja, woher und was auch immer, dann darf viel mehr sein.
Naja, und auch, wo wir wieder beim Aushalten wären oder beim Halten, mutig genug sein, dann auch auszuhalten, dass die Reaktion des Gegenübers vielleicht eine ist, die mir nicht unbedingt gefällt. Mhm. Also kann sein, dass ein Kompliment falsch ankommt, aber dann halte doch bitte aus, dass das Gegenüber sagt, du, das finde ich jetzt nicht so cool, dass du meine Haare bewertest oder dass du mich jetzt reduzierst auf mein tolles Kleid oder was. Mhm. Aber dann entsteht ja erst ein Gespräch und Begegnung. Wenn ich das sagen kann und das Gegenüber dann sagt, okay, wieso, aber ich finde, es steht dir wirklich gut. Dann gibt es Austausch. Mhm. Wenn das dazu führt, dass ich niemandem mehr Komplimente mache, dann hören wir wirklich auf mit allem. Also dann können wir mit dem Menschsein auch aufhören. Dann setzen wir uns alle irgendwo hin mit einer VR-Brille und Computer und spüren dann alles in uns drinnen alleine. Weiß ich nicht. Wenn Menschen zusammenkommen, gibt es Reibung. Und es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Kontexte und unterschiedliche Menschen. Mhm. Und das bedarf aber ein Einlassen auch, eines Einlassens. So, weiter im Text. Wen möchtest du, jetzt habe ich versucht, nämlich die nächste Frage rauszuzögern, weil mit der tue ich mir schwer, das zu beantworten. Wen möchtest du gern kennenlernen? Einen Menschen, von dem ich noch gar nicht weiß, dass es ihn gibt.
Eine coole Antwort.
Weil ich weiß ja nicht. Wie lange hältst du es mit dir alleine aus, bevor du dich unter andere Menschen mischst? Na, lange. Ich bin wahnsinnig gern allein. Ich habe überhaupt kein Problem damit, mit mir allein zu sein. Und das haben wir heute eh schon gesagt. Die große Revelation in diesem Interview. Aber ich tue mir wesentlich leichter, allein zu sein, als mit Menschen zu sein. Genau.
Danke nochmal, Marie.
Obwohl ich Menschen schon mag. Aber
es ist auch kein Widerspruch.
Nein,
also
genau.
Überhaupt nicht. Es passt sogar, finde ich, sehr zusammen, dann in sich, mit sich auch sein zu können.
Ja.
Das ist schon ein gutes Gefühl.
Also ich finde es eher bedenklich, wenn man nicht
ja,
mit sich allein
eben,
sein kann.
Eben, das glaube ich auch. Der Überzeugung bin ich auch. Danke nochmal. Es war tiefgründig, es war ehrlich und offen und wunderbar.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke, Marie. Nicht nur meine Gäste sind es, sondern auch ich möchte offen und ehrlich sein. Deshalb muss ich gestehen, dass ich mich in der Social-Media-Welt immer noch nicht wirklich zu Hause fühle. Ich lerne zwar mit jedem Posting dazu, aber meine besten Freundinnen sind Instagram und Co. immer noch nicht geworden. Ich freue mich aber natürlich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen und, wenn ihr wollt, auch zu mir. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare und Meinung und wenn ihr Lust habt, schreibt mir auch kreative, witzige oder außergewöhnliche Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Vielleicht beantwortet mein nächster Gast dann schon eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst, freue ich mich, wenn ihr ein Gast zwei Seiten bei Apple Podcasts oder Spotify abonniert und schreibt mir auch gerne eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.